Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds Bildungspsychologie. Heute dreht sich alles um die Studien, genauer gesagt um eine Studie, nämlich um Erklären als Lernstrategie. Im Englischen Providing Written or Oral Explanations und so weiter und so fort von Lachner et al. Das soll heute also das Thema sein. Ich mache das zum Glück nicht alleine. An meiner Seite, wie immer in diesem AFB-Fall, ist Sarah.
Hallo.
Hallo, Sarah. Dann würde ich sagen, lasst uns nicht viel Zeit verlieren. Angefangen mit dem theoretischen Hintergrund. Worum geht es überhaupt, wenn wir über diese Studie reden? Es geht um das Erklären des zu lernenden Stoffes und dieses Erklären soll eben den Lernerfolg fördern. Also sowohl ein besseres Verständnis als auch ein besserer Abruf. Da gab es schon positive Effekte, die in der Vergangenheit nachgewiesen wurden. Insofern als dass die sich ergaben, wenn man etwas selbst erklärt hat, also sich selbst etwas erklärt hat, wenn man aber auch anderen Personen etwas erklärt hat, wie ich das zum Beispiel ja auch gemacht habe, in der Vergangenheit und auch nach wie vor, also in kollaborativen oder interaktiven Lernsettings, aber zum Beispiel auch bei fiktiven anderen Personen. Also man stellt sich einfach vor, da sei eine andere Person im Raum. Klingt ein bisschen creepy, ist es vielleicht auch, aber man konnte da positive Effekte einfach nachweisen, wenn es darum geht, fiktiven anderen etwas zu erklären. Dann gibt es einen Effekt, der im Rahmen dieser Studie nicht unwichtig ist, nämlich der Explaining Expectancy Effekt, nämlich die Tatsache, dass die Erwartung, später zu erklären, schon positive Effekte hat, tatsächlich zu erklären. Also nur wenn ich irgendwie die Erwartung habe, okay, ich werde später etwas erklären, hat das schon positive Effekte. Und das ist auch ein Effekt, der schon in der Vergleichsstudie eine Rolle gespielt hat, nämlich die Studie von Hogerheide et al. Aus dem Jahr 2014. Also die Vergleichsstudie, an der sich diese Studie hier so ein bisschen orientiert, beziehungsweise diese Studie versucht dann auch ein bisschen einfach das besser zu machen oder anders zu machen, als das Hogerheide et al. Gemacht haben. Und genau.
In der Vorlesung wurde auch noch erwähnt, dass es zwar diesen Effekt gibt, dass aber, wenn man tatsächlich etwas erklärt, das immer noch die besseren Effekte hat, als nur das sich vorstellen.
Mhm. Aber man hat ja immerhin den Effekt, ne? Also das ist ja auch schon mal eine gute Tatsache, dass man da gar nicht unbedingt andere braucht, sondern allein die Erwartung oder schon das fiktive andere irgendwie reicht für entsprechende Effekte. Genau, dann gibt es natürlich immer verschiedene Theorien. Wir sind ja gerade noch beim theoretischen Hintergrund der Studie und da gibt es dann eben die Theory of Generative Learning, zum Beispiel von Fiorella und Meyer. Und diese Theorie besagt eben im Groben, dass das Erklären kognitive Prozesse auslöst, die dann für den guten Wissenserwerb essentiell sind. Man spricht dann ja auch vom Deep Learning, also vom elaborierten Lernen. Diese Prozesse, das sind eben Selektion, Organisation und Elaboration, die eben angesprochene Elaboration. Das sind ja auch drei Prozesse, die wir allgemein schon auch im Studium immer wieder kennengelernt haben, also Selektion der relevanten Informationen, Organisation, dass man sich das eben organisiert, das spielt dann jetzt hier im Rahmen der Studie auch eine nicht unwichtige Rolle, die Organisation, und dann eben die Elaboration durch Beispiele oder zum Beispiel auch durch Analogien, damit man das Gelernte dann auch zum Beispiel mit Vorwissen verknüpfen kann. Und da spielen dann einfach kognitive Prozesse der höheren Ordnung eine Rolle, wie eben angesprochen, eben Organisation und Elaboration. Und diese Prozesse der höheren Ordnung haben dann zu effektiverem Lernen geführt. Und das geht dann eben über dieses niedrigeren Anführungszeichen, wie zum Beispiel Paraphrasieren, hinaus. Das also zum theoretischen Hintergrund, was macht Erklären so effektiv? Und jetzt geht es ein bisschen im Nachgang um die Learning Outcomes.
Genau, die Learning Outcomes, das sind halt die Variablen, die im Endeffekt dann auch gemessen wurden. Hier wurden sie erstmal definiert und zwar geht es da einmal um das konzeptuelle Wissen, was wir auch alle schon kennen, das man auch als semantisches Wissen bezeichnen kann. Da geht es dann halt Wissen um Wissen über Fakten, Begriffe, Prinzipien. Und dann gibt es als zweites Konstrukt den Transfer. Das ist die erfolgreiche Anwendung von Wissen im Rahmen einer neuen Anforderung. Das heißt, wie gut kann ich das, was ich gelernt habe, sozusagen auf andere Kontexte dann anwenden. Man könnte auch sagen, es ist eine Reinterpretation, um zu kategorisieren und zu evaluieren. Und es wird hier auch noch weiterhin unterschieden zwischen zwei verschiedenen Arten von Transfer, und zwar einmal dem distalen und einmal dem proximalen. Für diese Studie ist der distale Transfer erstmal wichtiger, also das weite Generalisieren auf viele verschiedene neue Bereiche. Dann haben wir die Modalitäten, und zwar einmal mündliches oder schriftliches Erklären. Das sind statistisch betrachtet die UVs der Studie. Da haben wir einmal genau schriftliche Erklärungen. Da geht es dann so um Identifikation und Darstellung zentraler Konzepte und Zusammenhänge. Da geht es auch viel um Organisation. Und angenommen wird, dass diese das konzeptuelle Verständnis fördern. Dann die mündlichen Erklärungen. Das ist dann stärker adressiert an die Person oder Personengruppe, die halt angesprochen werden. Es gibt mehr Social Involvement. Dann gibt es die sogenannten personendeiktischen Referenzen. Das ist dann die direkte Ansprache. Hatte sie auch viele Beispiele genannt. Du weißt wahrscheinlich, ich erkläre dir oder euch. Mehr authentische Beispiele und Analogien, basierend eben auf Vorwissen. Das heißt, dass man das, was man da eben erklärt, viel stärker verknüpft und verbindet mit dem, was man gegebenenfalls zu dem Thema schon weiß. Genau, und die mündlichen Erklärungen sollen dann den Lerntransfer stärker fördern.
Genau, und wenn man das so ein bisschen runterbricht, könnte man ja auch sagen, das ist so ein bisschen das Duell-Podcast versus Zusammenfassungen. Ich habe ja schon in der ersten Folge erwähnt, dass Sarah unter anderem auch für Zusammenfassungen, ja, ich will jetzt nicht sagen berühmt ist, aber ja, dass sie jedenfalls Zusammenfassungen auf StudyDrive auch gerne verfasst und ich ja der Podcast-Mensch bin. Für viele jedenfalls, ich bin auch noch mehr als ein Podcast-Mensch, aber ich bin auch Podcast-Mensch und das ist ja so ein bisschen die Frage, okay, was sind vielleicht auch die Vor- und Nachzüge der jeweiligen Modi? Also wir haben ja jetzt hier, wie gesagt, die schriftlichen Erklärungen, wo Organisation und Darstellung im Vordergrund steht und beim mündlichen dann vielleicht eher eben der Transfer. So, und das ist dann ja auch so ein bisschen übertragbar auf Podcast und Zusammenfassung eventuell. Noch ein bisschen mehr zum theoretischen Hintergrund. Wie gesagt, Hoge, Heide und Ahl haben da ja vorgearbeitet. Das ist also so als Referenzstudie, wie gesagt, hier zu nennen in dem Zusammenhang. Und da ging eben daraus hervor, dass das Erklären auf Video dem schriftlichen Erklären entspricht. Und das ist besser als das Wiederholen. Das war eben das, was Hoge, Heide et al. Da formuliert haben. Aber, und das ist eben dann auch der Unterschied zu dieser vorliegenden Studie, sie haben sich auf das prozedurale Wissen fokussiert. Wir hier haben es ja da mit dem Deklarativen zu tun. Da lag eine geringere Elementinteraktivität vor. Das heißt, die einzelnen Bestandteile hingen oder waren nicht so vernetzt, wie das jetzt hier bei uns der Fall sein wird. Und es ging bei denen eben um den nahen Transfer, während wir hier in der Studie uns auf den distalen Transfer dann eher einlassen werden und fokussieren werden. Genau, das sind eigentlich auch schon die Unterschiede. Also wie gesagt, der distale Transfer und eben hier bei uns das zentrale Postulat, dass eben das mündliche Erklären effektiver sei. Während ja eben bei Hoge, Heide et al. Ja, das Postulat war, dass das gleich ist. Also beziehungsweise, dass das schriftliche Erklären dann besser sei als das Wiederholen. Also schon Ähnlichkeiten, aber eben auch Unterschiede. Und wir haben es jetzt also mit der Forschungsfrage zu tun, ob sich die Merkmale von Erklärungen sowie das konzeptuelle Wissen und der Wissenstransfer in Abhängigkeit davon unterscheiden, ob mündliche oder schriftliche Erklärungen produziert wurden. Dann eben auch mit verschiedenen Hypothesen, dass zum Beispiel bei den schriftlichen Erklärungen, also wenn man jetzt zum Beispiel die Zusammenfassungen nimmt, dass da eine bessere Selektion und Strukturierung der zentralen Konzepte eben vorliegt, dass man das Ganze ein bisschen besser organisieren kann, dass man dann auch ein besseres, abrufbares, konzeptuelles Wissen hat. Also die Learning Outcome Hypothese 1, schriftliche Studierende, die schriftliche Erklärungen produzieren, haben dann in einem Test zum konzeptuellen Wissen bessere Leistungen erzielt als Studierende, die mündliche Erklärungen produzieren. Und die Mediationshypothese 1, dieser Zusammenhang wird dann eben mediiert durch den höheren Organisationsgrad der schriftlichen Erklärungen. Also wenn man das so will, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn du jetzt Zusammenfassungen schreibst, hast du eben in einem Test vielleicht, das ist ja eben die Frage, in einem Test bessere Leistungen zum konzeptuellen Wissen und das Ganze wird dann mediiert durch einen höheren Organisationsgrad. Genau.
Ja, dazu würde ich auf jeden Fall noch mal ganz kurz darauf eingehen, in Bezug auf die Zusammenfassung. Es ist schon so, dass ein großer Teil der Konzentration darauf liegt, das dann zu restrukturieren sozusagen. Ob das jetzt dann dem Transfer so zuträglich ist, ist die Frage. Das funktioniert für Multiple-Choice-Fragen, glaube ich, ziemlich gut. Also wenn dann im Sinne von Multiple-Choice-Fragen, wo es dann nur um Wiedererkennung geht, funktioniert das sehr, sehr gut. Ich könnte mir aber vorstellen, dass besonders so bei offenen Fragen in Klausuren, dass es da definitiv besser funktioniert, wenn man es dann so wie du in einem Podcast macht. Das heißt, dass dann der Transfer dementsprechend einfach auch besser funktioniert.
Genau, dabei denke ich, dass halt das Organisierte dann schon auch beim Schriftlichen einfach besser auch darzustellen ist. Also du machst ja auch viel mit Tabellen oder mit Formatierungen und so weiter. Und das ist natürlich bei einem Podcast schwieriger, sage ich mal. Also dieses Strukturierte würde ich schon auch mit was Schriftlichem irgendwie
Ja,
assoziieren.
definitiv.
Also die Hypothese, die es gibt, die ist schon irgendwie intuitiv nachvollziehbar, finde ich. Genau, mündliche Erklärungen, da soll dann das Social Involvement eine größere Rolle spielen, dass eben die H2 im Prinzip, also wir haben das ja schon gehört, die stärkere Adressatenorientierung, es gibt diese personendeiktischen Referenzen, die wir ja eben auch schon gehört haben, also diese Ansprache mit den Personalpronomen, mehr elaborative Prozesse und so weiter. Und das dann eben soll zum besser transferierbaren Wissen führen, was dann letztlich auch die Learning Outcome Hypothese 2 ist. Also Studierende, die mündliche Erklärungen produzieren, zeigen in einem Transfertest bessere Leistungen als Studierende, die schriftliche Erklärungen produzieren. Und eben auch hier wieder die Mediationshypothese 2. Dieser Zusammenhang wird dann eben mediiert durch das erwähnte Social Involvement. Also während wir bei der ersten Hypothese den Mediator der Organisationen unter anderem haben wir hier eben so die Annahme jedenfalls, dann diese personendeiktischen Referenzen als Mediator, um den Zusammenhang zu erklären. Das eigentlich mal dazu und jetzt würden wir weitermachen mit der, oder du vielmehr weitermachen mit der Stichprobe.
Genau, das ist dann schon der Methodenteil der Studie. Untersucht wurden 48 Studierende. Ich denke mal, viel mehr Infos braucht man jetzt hier an dieser Stelle da eigentlich auch nicht. Es waren weitaus mehr Frauen als Männer in dieser Studie. Dann zum Design. Es war ein Between-Subjects-Design. Genau, und der Ablauf war so, dass in Phase 0 es erstmal die ganzen Informationen gab. Es wurde die Explaining Expectancy aufgebaut, sozusagen. Also es wurde angekündigt, dass man etwas erklären soll. Dann wurde der obligatorisch demografische Fragebogen erhoben. Und es gab einen Test zum Vorwissen. Dann folgte die erste Phase, das war die Lernphase. Da haben dann die Studierenden ein bestimmtes Thema bekommen, zu dem sie dann lernen sollten. Dann kam die zweite Phase, die Vorbereitung. Das heißt, da sollten die Studierenden sich strukturieren, also beziehungsweise die Erklärung strukturieren. Und sie wurden dann randomisiert den zwei Bedingungen zugewiesen, und zwar einmal mündliche Erklärung und einmal schriftliche Erklärung. In Phase 3 hatten sie dann 15 Minuten Zeit dafür. In der mündlichen, also der Bedingung 1 mündliche Erklärung, gab es eine Audioaufzeichnung, und in Bedingung 2 schriftliche Erklärung gab es eben ein Textverarbeitungsprogramm. Und in der Testphase gab es dann diverse Fragebögen, wo dann die AVs gemessen wurden. Und zwar einmal die subjektive kognitive Belastung, dann gab es einen Test zum konzeptuellen Wissen und den Transfertest. Genau, die Untersuchungsmaterialien. Da gab es halt einmal so einen Hypertext. Das Thema ist, glaube ich, jetzt nicht so relevant. Dann gab es halt die Wissenstests, der Test zum konzeptuellen Wissen, wie eben schon erwähnt, Prä- und Posttest. Das heißt, es wurde einmal sozusagen vor Durchführung der Studie und einmal im Nachgang erhoben. Dann gab es den Transfertest. Und außerdem gab es noch einmal diesen Test zur subjektiven kognitiven Belastung. Und da ging es dann darum, wie schwierig es eigentlich war, den Stoff zu erklären.
Genau, dann vielleicht in aller Kürze, wie man das dann weiterhin auch kodiert hat oder operationalisiert hat, also was eigentlich dann im Einzelnen gemessen wurde. Wir haben ja über diese Organisation gesprochen, bei der schriftlichen Bedingung vor allem oder die mit dem Schriftlichen so assoziiert wird. Da wurde eben der Grad der Organisation herangezogen als Maß im Prinzip, dann diese angesprochenen Personen, deiktischen Referenzen und dann aber auch die Anzahl der Elaborationen, also eben wie oft man quasi Bezüge zum Vorwissen hergestellt hat. Genau, das waren war die Art und Weise eigentlich der Kodierung.
Genau, dann haben wir jetzt noch einen mini kleinen Exkurs zum Thema Mediation und Effekte. Und da haben wir ein kleines Beispiel, wie wir ganz gut erklären können, was ist eigentlich eine Mediation. Eigentlich sollten wir es mittlerweile alle wissen, aber es ist doch immer ganz gut, wenn man solche Basics nochmal zwischendurch wiederholt. Und zwar haben wir uns hier das Beispiel des Radios ausgesucht. Wir haben ja immer eine UV und eine AV, also eine Variable, die gemessen wird und eine, die manipuliert wird oder die variiert wird. So, und beim Radio wäre es jetzt so, die AV, also was ich messe oder was ich erfahre, ist sozusagen das, was ich höre. Also wenn ich zum Beispiel, ich suche einen Sender und das, was ich dann im Endeffekt höre, mit Rauschen oder ohne Rauschen, das ist meine AV. Und dieser Senderegler, den ich habe, um die Frequenz einzustellen, das ist meine UV, weil da kann ich dran schrauben oder die wird variiert oder die hat verschiedene Abstufungen. So. Und wenn ich jetzt nur an diesem Regler drehe und ich höre dann, was rauskommt, dann ist das quasi der direkte Effekt, den ich habe. Und wenn ich da noch was zwischenschalte, beziehungsweise wenn ich jetzt zum Beispiel noch eine Aussage treffen will, okay, wie gut oder schlecht ist eigentlich die Antenne? Dann habe ich einen Mediator dazwischen, weil diese Antenne sozusagen bestimmt, wie gut mein Outcome nachher ist. Also die ist quasi dazwischen geschaltet. Ich kann den Senderegler hoch und runter schrauben. Wenn ich keine Antenne habe oder wenn die Antenne sehr, sehr schlecht ist, dann wird auch mein Outcome schlecht sein. So, und das nennt sich dann indirekter Effekt, wenn ich da eben diese Antenne dazwischen habe. Der direkte Effekt wäre einfach nur, ich gucke mir an, ich drehe an meinem Regler und höre, wie gut ist dann sozusagen das Signal, was dabei rauskommt. Das ist der direkte Effekt. Und dann haben wir noch sogenannte totale Effekte. Das wären dann alle Effekte einfach summiert, indirekte, direkte als Summe. Dann noch kurz zu den verwendeten statistischen Verfahren. Es gab eine Reihe von T-Tests und Chi-Quadrat-Tests, um mögliche signifikante Unterschiede zwischen den experimentellen Bedingungen zu überprüfen. Genau, da gab es halt eine deskriptive Tabelle mit Mittelwerten und Standardabweichungen und diese Werte wurden dann eben mittels Chi-Quadrat oder T-Test untersucht. Des Weiteren gab es drei Mediationsanalysen, die regressionsbasierte Pfadanalysen waren. Außerdem wurden Effektstärken berichtet, in diesem Falle Cohen's d, und diese wiederum in Verbindung mit den jeweiligen Konfidenzintervallen.
Genau, also eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man sich eben auch so ein bisschen merkt, dass der indirekte Effekt halt mit der Mediation auch direkt im Zusammenhang einfach steht. Also dadurch, dass dann der Zusammenhang einfach auch geschaffen wird, gibt es eben diesen indirekten Effekt. Zur Diskussion dann im Weiteren. Es gab ja diese besagten Learning-Outcome-Hypothesen. Man hat gesehen, dass mündliche und schriftliche Erklärungen für den Erwerb des konzeptuellen Wissens gleich effektiv sind und man hat gesehen, dass mündliche Erklärungen besser als schriftliche Erklärungen sind für das Transferwissen. Das heißt, ein bisschen entgegen dem, was man erwartet hat. Eigentlich war ja die Annahme, dass das schriftliche Erklären dann besser sei für den Erwerb des konzeptuellen Wissens. Wie gesagt, hat sich als gleich effektiv herausgestellt. Zu den Mediationshypothesen, es gab einen positiven indirekten Effekt. Da haben wir es wieder, der indirekte Effekt der schriftlichen Erklärung auf das konzeptuelle Wissen, mediiert eben durch den Grad der Organisation. Und wir haben den positiven indirekten Effekt der mündlichen Erklärung auf das Transferwissen, mediiert durch die Anzahl der Elaborationen, nicht aber der personendeiktischen Referenzen. Also da hat sich nicht alles bestätigt, aber wir haben auf jeden Fall trotzdem Mediatoren, wie gesagt, beim Schriftlichen eben durch das Organisierte oder durch den Grad der Organisation und wir haben beim Mündlichen eben die Anzahl der Elaborationen. Genau, dann haben wir auch Implikationen natürlich zu dieser Studie. Wir haben Befunde, die im Widerspruch stehen zur Referenzstudie. Auch mögliche Erklärungen, dass natürlich die Aufgabe komplexer gewesen sein könnte, was natürlich impliziert, dass man das auch testen sollte in künftigen Studien. Und ja, wir haben auch eine weitere Evidenz für vermittelnde Prozesse, das heißt auch beim Erklären für fiktive abwesende andere Personen werden lernförderliche Aktivitäten in Gang gesetzt. Also da haben wir das, was wir vorhin schon besprochen haben. Es gibt eben diesen Expectancy-Effekt tatsächlich. Und ja, es ist also auch nicht schlecht, wenn man fiktiven anderen Personen etwas erklärt. Das wurde auch dadurch wieder bestätigt. Und dazu gab es dann eben weitere Evidenz auch für diesen Expectancy-Effekt. Genau, wenn du dazu nichts mehr hast, dann würde ich sagen, können wir auch schon zur Limitation oder zu den Limitationen übergehen.
Ja, das war allumfassend, würde ich sagen.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Genau, dann haben wir die Limitationen und gleichsam die Verbesserungsvorschläge. Es wurde kritisiert, dass eigentlich nur das Produkt bewertet wurde, nicht aber die kognitiven Prozesse, also welche Art von Elaboration wurden in der schriftlichen Bedingung getilgt zum Beispiel. Da gab es dann den Vorschlag, dass man sogenannte Thinking Aloud Protokolle involvieren könnte, also dass die Versuchspersonen halt sozusagen das, was in ihnen gerade vorgeht während der Bearbeitung, dann sozusagen auch aussprechen. Dann war ein weiterer Punkt, dass es möglicherweise unterschiedliche Erwartungen gab bezüglich der Art der Erklärung, die vorbereitet wurden, und dass sie dann möglicherweise auch überrascht waren, wenn sie randomisiert einer der beiden Gruppen zugeteilt wurden, dass es dann doch irgendwie anders war und dass das vielleicht einen Einfluss gehabt haben könnte. Hier wurde dann gesagt, dass man durchaus auch ein mehrfaktorielles Design oder eine größere Stichprobe verwenden könnte in zukünftigen Studien. Genau, dann wurden die Lese- und Schreibfähigkeiten nicht kontrolliert. Allerdings könnte das irrelevant gewesen sein, da ja die Versuchspersonen randomisiert den Versuchsbedingungen zugeteilt wurden. Dann gab es nur eine einzige Aufgabe. Da sollte man dann halt nochmal gucken, ob die externe Validität möglicherweise eingeschränkt ist. Also sprich, ob man das überhaupt so vorbehaltlos generalisieren kann. Außerdem als letzten Punkt, es wurden keine langfristigen Effekte untersucht und da könnte man halt gegebenenfalls einfach eine Follow-up-Studie irgendwann hinten dranhängen, um dann einfach zu gucken, ob diese Effekte auch langfristig irgendwie von Bedeutung sind.
Genau, also als Fazit kann man eigentlich feststellen, dass oder die Autoren oder Autorinnen gehen eigentlich im Prinzip davon aus, dass eben Writing and Speaking Explanations dann appropriate sein können. Ich mache das mal hier ein bisschen in Englisch. Wenn eben es um the acquisition of conceptual knowledge geht, also beides kann sich dafür eignen, sowohl schriftlich als auch mündlich, wenn man konzeptuelles Wissen eben haben möchte. Aber wenn es das Main Goal eben ist, dann das flexibel anzuwenden, also construct flexible applicable knowledge, dann könnten die Oral Explanations the better alternative darstellen. Das war jetzt wirklich Denglisch vom Feinsten. Aber das ist dann so ein bisschen ja, die Implikation, dass solche Präsentationen mit PowerPoint-Unterstützung da vielleicht das Mittel der Wahl sein könnten. Denn da hat man dann wieder das Schriftliche mit dabei, aber halt dann auch die mündlichen Vorträge logischerweise, die dann halt für den Transfer gut sein könnten. Und dann vielleicht auch natürlich eine Implikation vielleicht auch ein bisschen für den Podcast, ja, weil es da ja auch letztlich um Oral Explanation geht. Und ja, insofern ist da Transferwissen vielleicht ja, gut geeignet, auf jeden Fall in dem Zusammenhang. Genau, das so ein bisschen zum Fazit. Wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, würde ich sagen, dann belassen wir es dabei, bedanken uns fürs Zuhören und ja, bis zur nächsten Studie, würde ich sagen.
Ja, bis zur nächsten Studie.